Okay, herzlich willkommen zu meinem Vortrag in der Vision vom gestrigen Tag. Und es geht um die Bedeutung von Vernunft und Logik im christlichen Umfeld. Und haben wir gestern bisher eine Aussage schon gehört, dass ja Gott zu groß sei, um ihn in eine Box zu stecken und mit unserem Verstand zu begreifen. Und das will ich mit uns zusammen heute anschauen. Das ist meine Erinnerung. Ich will erstmal mit euch sprechen, warum gerade dieses Thema mich besonders interessiert. Und dann will ich zeigen, wie dieses Thema, der Verstand, missbraucht wird, um verschiedene Tricks anzuwenden. Da will ich euch drei Stück davon vorstellen. Und dann Bilanz ziehen und mögliche Auswege aus diesem Dilemma zeigen. Und nach dem Schlussteil, das ist eigentlich der ganze Kern meines Vortrags, und am Schluss habe ich noch eine konstruktive Ergänzung, wie man eine Meinung finden könnte, eine ausgewogene Meinung. So. Und kleine Anmerkung, es können jederzeit kleinere Fragen gestellt werden, gerne, aber wenn es längere Fragen sind, bitte auf ganz am Schluss, damit der Fluss nicht ganz zum Stocken kommt. So, warum gerade dieses Thema? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und erstmal will ich ein bisschen ausholen. Und ich habe mal einige Substantive zusammengestellt zum Oberbegriff noble Einstellung. Da haben wir zum Beispiel Anständigkeit. Und statt jetzt wie zum Beispiel für Kinder zu zeigen, das und das ist anständig, habe ich einfach mal gewisse Synonyme aufgezählt, die ein bisschen die Bedeutung zeigen sollen. Wie zum Beispiel, da gibt es Ehrenhaftigkeit, Gerechtigkeit, Integrität, Rechtschaffenheit, Aufrichtigkeit, Redlichkeit. Ein anderes, mir wichtiges Wort ist gerechte Gesinnung. Gerechtigkeit gehört dazu, aber auch ja, Loyalität gibt es auch als Bedeutung. Objektivität, ganz wichtig, dass man also nicht voreingenommen zu einer Meinung steht, sondern halt offen ist, objektiv ist. Redlichkeit, Unbestechlichkeit, also nicht korrupt. Unvoreingenommenheit, Vorurteilslosigkeit, Fairness. Und die Begriffe sind mir alle irgendwo wichtig, weil ich denke, dass die zu einer neuen Schöpfung dazugehören. So wie Stefan heute gesagt hat, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und ich finde, für uns Christen sollten auch diese Begriffe wichtig sein. Und das Eigentliche, worum es im Vortrag geht, nämlich Denkvermögen, Vernunft. Ich habe es jetzt hier unter dem Oberbegriff Folgerichtigkeit aufgezählt. Dazu gehört Denkvermögen, Vernunft, Gesetzmäßigkeit, Konsequenz, Logik. Und ich will zeigen, was das Untere hier mit dem Oberen zu tun hat. Und eigentlich ist das hier das Obere, was mich wirklich interessiert, dieser Aspekt der Gerechtigkeit. Und diesen Aspekt können wir an mehreren Stellen in der Schrift ausfindig machen. Und zwar auch an Gott selber, Wesen Gottes und Gerechtigkeit. Da schauen wir uns mal genauer Stellen aus dem Alten Testament an. Da. 3. Mose 19. Da heißt es, ihr sollt kein Unrecht tun im Gericht, beim Messen, Wiegen und Abmessen. Eine richtige Waage, richtige Gewichtssteine, ein richtiges Epha und ein richtiges Hin. Das sind Maße. Etwa und hin, sollt ihr haben. Da geht es also um Handel treiben, auf dem Markt zum Beispiel, damit kann man das sich vorstellen. In Sprüche 11, Vers 1, eine falsche Waage verabscheut der Herr, ein volles Gewicht aber gefällt ihm. Und Sprüche 20, 10, zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, der Herr verabscheut beides. Also da geht es über Vorteilung, den anderen zu übervorteilen, das gefällt dem Herrn nicht, das verabscheut er. Und es gibt auch in geistiger Hinsicht ein geistiges Übervorteilen, das werden wir später sehen. Erstmal will ich einige Stellen im Neuen Testament zeigen, die damit zu tun haben. 1. Korinther 6, 8 bis 9. Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt andere. Und das unter Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Wieder Aspekt der Gerechtigkeit hier. Oder in Matthäus 23, Vers 23, da spricht ja Jesus zu den Schriftgelehrten und da tadelt er sie: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, lasst aber außer Acht, was schwerer wiegt im Gesetz. Und jetzt kommt das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue. Dies aber sollte man tun und jenes nicht lassen. Auch hier nennt Jesus dieses Recht, also die Gerechtigkeit, als was ziemlich Wichtiges im Gesetz. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb mich dann das Thema bewegt, wieso ich das für sehr wichtig halte. Und wir werden gleich dann den Zusammenhang zwischen Vernunft, Logik und diesem Gerechtigkeitsaspekt sehen. So, und zwar geistige Missstände. Ich möchte gern drei davon euch aufzählen. Das erste habe ich genannt, Trick der einseitigen Bankrotterklärung. Und das will ich mal an einem Beispiel veranschaulichen. Und dazu habe ich so einen kleinen Dialog vorbereitet. Dialog mit einem Trinitarier. Also angenommen, wir stellen uns vor, dass ich jetzt im Gespräch mit einem Trinitarier wäre und der sagt zu mir, wir glauben, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei voneinander unterscheidbare Wesen und alle drei jeweils willkommen Gott sind. Und dann würde ich ihn fragen, wie passt das dann damit zusammen, dass es nach der Bibel nur einen Gott gibt? Und vermutlich habt ihr das auch schon erfahren, aber ich habe oft genug eine solche Antwort gehört. Dieser Teil ist zu hoch für unseren Verstand. Ich glaube, es gibt dafür eine Erklärung, die wir aber erst im Himmel erfahren werden. Ich kann sie dir nicht geben. Glaube du einfach in der Schrift, dass Jesus und der Heilige Geist auch halt Gott sind jeweils. Und Bankrotterklärung deshalb, weil er hier sagt, ich habe keine Erklärung für dich. Aber Gott kann man nicht in eine Box packen, man kann Gott nicht vollständig verstehen, deswegen ist es völlig in Ordnung. Ja, ich kann dir zwar keine Antwort geben, aber es ist völlig in Ordnung, weil Gott unbegreiflich ist, weil Gott zu hoch für uns ist. Das ist sozusagen die Aussage hier. Und was mich hier besonders interessiert, was ist eigentlich, wenn wir das jetzt ein bisschen umdrehen, andersherum betrachten? Immer noch ein Dialog mit demselben Trinitarier, deshalb diesmal fange ich selber an. Ich sage zu ihm, ich glaube aufgrund zahlreicher Stellen, dass der Vater der alleinige Gott ist, nicht Sohn und nicht Heiliger Geist. Dann kommt die Frage von dem Trinitarier, wie passt das mit deinem Glauben zusammen, dass Jesus im Johannesbrief als Gott bezeichnet wird? Also die Stelle in Johannes 20, wo Thomas den Herrn Jesus als Gott bezeichnet. Und wir haben ja von Bruder Dieter Hoffmann gestern eine Erklärung gehört. Die könnte ich jetzt auch an der Stelle bringen, ja. Aber vielleicht habe ich jetzt nicht so viel Zeit in dem Gespräch und möchte mir das einfach machen und will dem Trinitarier eine Erklärung geben, die er auch begreifen kann nach dem ersten Dialog, das wir hatten. Und ich antworte ihm dann, dieser Teil im Johannesbrief ist einfach zu schwer mit unserem kleinen menschlichen Verstand zu begreifen. Also wir wissen schon, dass der Vater der allein Gott ist, Jesus also nicht. Also glaube du einfach der Schrift und dieser Teil ist zu hoch. Ja? Genau dasselbe. Und mich interessiert jetzt, was ist die trinitarische Reaktion? Und ich stelle sie mir so vor. Hör auf, mich mit mir herumzuspielen. Hier wird deine Irrlehre schwarz auf weiß durch die Bibel widerlegt. Du glaubst nicht der Aussage der Schrift. Und du bist ein Irrlehrer und so in der Art. So stelle ich mir die Reaktion vor. Und was sehen wir an dieser Stelle? Aus trinitarischer Sicht sind Widersprüche in der eigenen trinitarischen Lehre zu hoch für den Verstand. Ja, das ist völlig in Ordnung. Das geht gut. Ja, aber Widersprüche in einer fremden Lehre wieder meinen, dann diese widerlegen eindeutig halt meinen Glauben halt, ja. Das heißt, in der trinitarischen Lehre Widersprüche okay, aber überall sonst nicht. Und ich fühle mich dann ungerecht behandelt in der Situation. Da würde ich zum Beispiel fragen, was würde Jesus jetzt dazu sagen? Irgendwelche Vorschläge? Also ich würde mir vorstellen, dass dann sowas hier kommt. Matthäus 7, Verse 3 bis 5. Was siehst du denn später im Auge deines Bruders? Den Balken in deinem Auge aber nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge rausziehen und dabei ist in deinem Auge der Balken. Du Heuchler, sieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Also, was will sozusagen der Trinitarier mich hier auf einen Widerspruch hinweisen und mir einen Splitter aus dem Auge ziehen, wenn er selber in seiner eigenen Lehre einen Balken hat, ein Dutzende von Widersprüchen, das ist nicht alles, also Dutzende von Widersprüchen, die er als Geheimnis verkauft, als zu hoch für den Verstand. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jesus genau diese Worte zu ihm sagen würde. Deshalb, Fazit, Jesus nennt sowas Heuchelei, Heuchler nennt er solche. So, das war jetzt dieser Trick mit der Code-Erklärung, weil sie selber zu sagen, ja, dafür habe ich keine Erklärung, aber es ist okay, zu hoch für den Verstand, aber bei anderen sowas nicht zuzulassen. Deswegen ist das ein Trick, ja, weil man damit zweierlei Maß misst. Und jetzt habe ich noch zwei andere Tricks, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe jetzt einen zweiten so genannt, Trick des einseitigen freier Auslegens. Also man kann gewisse Bibelstellen ziemlich wörtlich auslegen, ziemlich nah am Wort sein oder am Buchstaben. Oder man kann die auch etwas freier auslegen. Zum Beispiel, wenn Thomas Jesus als Gott bezeichnet, dass er es nicht buchstäblich meint. Und ich mache mal wieder ein Beispiel für einen etwas freieren genitalischen Stiftumgang. Und zwar die Stelle Johannes 17,3, wo es heißt, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Diese Worte betet ja Jesus zum Vater an der Stelle. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, wie Trinitarier mit dieser Stelle umgehen und habe lange Zeit keine Antwort bekommen und erst bei zwei Leuten habe ich eine Antwort vernommen, die ich interessant fand und die lautet so, dass nämlich Jesus meint, das einzig wahren, diesen Abschnitt einzig wahren Gott, dieses Wörtchen einzig wahren, meint er nur relativ in Abgrenzung zu den Götzen, die es bei den ganzen Nationen gibt und nicht absolut wörtlich. Ja? Und so schließt das schließt ihn demnach nicht vom Gottsein aus. Also Jesus selber schließt das demnach nicht vom Gottsein aus, weil es hier nur um einen kleinen Kontext geht, nur um die Götzen in den Nationen. Da ist der Vater der allein wahre Gott, aber weil der Kontext klein ist, schließt das den Sohn auch nicht vom Gottsein aus. Und für mich ist das eine ziemlich freie Auslegung der Stelle, weil das Wort einzig wahr nicht ganz direkt genommen wird. Ja, da wird relativiert. Und kann ich auch erstmal so stehen lassen? Ja, muss man halt sich im Kontext anschauen, wie viel Sinn das dort wirklich macht. Und ich frage mich jetzt auch wieder an der Stelle, wie ist es andersherum? Und zwar schauen wir uns eine andere Stelle an, Johannes 20, 28. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott, wo Thomas den Jesus also Gott nennt. Jetzt frage ich mich, würden die Trinitarier an dieser Stelle auch eine freie Auslegung akzeptieren wollen, und zwar die dann so lautet, haben wir gestern schon gehört, Thomas nannte Jesus vor lauter, ich nenne es mal Ehrfurcht und Erstaunen so, oder auch Begeisterung, da ja Jesu Auferstehung gerade erst wirklich begriffen hatte und war so außer sich. Außerdem ist es nach dem Alten Testament nichts ungewöhnliches Wesen, symbolisch als Gott zu nennen, wenn sie nun mal Gott repräsentieren oder vertreten. Und da denke ich gerade an die Psalmen, wo Engel als Elohim genannt werden und auch die Richter, die werden auch Elohim genannt. Das sagt auch Jesus, das gab Jesus in Johannes 10 auch auf. Das hatten wir gestern schon gehabt. Und Ich stelle mir die Frage, wie eine solche Auslegung, welchen Eindruck sie auf die Netanyahu machen würde. Und ich denke, keinen so guten, nämlich, ich denke, als Reaktion würde dann sowas kommen, wieder das gleiche wie vorher. Hör auf, mit mir herumzuspielen, hier wird dann ihr Lehrer schwarz auf weiß durch die Bibel widerlegt. Du glaubst nicht der Aussage der Schrift. Also wieder das gleiche, wie wir gesehen haben. Und ich frage mich, wir sehen doch vorhin, allein war er Gott, haben sie Feier verstanden, die Netanyahu, nämlich der Ausdruck schließt, ein wahrer Gott schließt andere Wesen nicht vom Gottsein aus, ja. Das ist nicht so wörtlich zu nehmen, das ist Feier zu verstehen, ja. Aber wenn Jesus von Thomas als Gott bezeichnet wird, dann ist das ausschließlich wörtlich gemeint. Das heißt, hier oben Feier auslegen, hier unten wörtlich auslegen. Und da fühle ich mich dann auch ungerecht behandelt und frage mich dann wieder, was würde Jesus dazu sagen? Und ich glaube, genau dasselbe. Was siehst du, einen Splitter im Auge deines Bruders, einen Balken in deinem Auge, aber nimmst du nicht wahr. Und wieder Heuchelei. Und das finde ich dann traurig. Und ich habe noch einen dritten Punkt. Diesmal geht es um Logik und das ist der größere Aspekt. Wir hatten also bisher diesen Trick der Bankrotterklärung, der geistigen Bankrotterklärung. Als zweites dieses Feier auslegen, wo man halt sich selber das Recht zugesteht, Feier auszulegen, aber dem anderen nicht. Und jetzt geht es um Ignorieren von Logik. Da habe ich mal eine logische Überlegung, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar wieder ein Dialog. Ich sage, wenn Vater und Sohn zwei Wesen sind und jeder von ihnen jeweils willkommen Gott, dann gibt es doch zwei Götter. Und dann habe ich auch schon mal gehört, die Aussage, wo dann gesagt wurde von Trinitariern, ja, nach menschlicher Logik hast du recht. Und dann würde ich meinen, aber das widerspricht doch der Schrift, also kann Jesus doch nicht Gott sein, ja? Und da habe ich als Antwort auch schon mal gehört, diese Aussage in der Art, hier darfst du nicht mit dem Verstand an die Schrift herangehen. Gott ist viel höher als unser Verstand und nach seiner göttlichen Logik gibt es da keinen Widerspruch. Ja, also unterscheiden irgendwie menschliche Logik, was ich da mache, aber es gibt auch eine göttliche Logik, egal wie die jetzt aussieht. Ich hätte jetzt keine Ahnung, was der sich darunter vorstellen würde. Aber am Ende würde dann auch bestimmt sowas hier kommen. Ich glaube einfach nur kindlich, was in der Schrift bezeugt ist, statt sie andauernd in Frage zu stellen. Also einfach die Aussage, ich habe Recht und du hast Unrecht. Einfach behauptet, daher behauptet. Und wenn wir uns das mal genau anschauen, dann gibt es noch viele solcher Probleme, viele solcher logischer Probleme, und die will ich mal aufzählen, die wir in der trinitarischen Lehre finden. Zum Beispiel, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und Jesus war Gott. Daran glauben ja die Trinitarier und jetzt kann man daraus folgen, das bedeutet dieser Fall hier, dass Gott für uns am Kreuz gestorben ist. Und mit dieser Aussage würden Trinitarier nicht mitgehen. Da würden die auch sagen, menschliche Logik darf man nicht machen. Dabei habe ich jetzt nur hier in diesem Satz, Jesus ist dann für uns am Kreuz gestorben, da habe ich nur Jesus durch Gott ersetzt, weil zweite Aussage, Jesus war Gott. Da habe ich einfach die beiden Aussagen zusammengenommen und verknüpft, verbunden. Aber trotzdem stimmen die nicht überein, man darf keine menschliche Logik anwenden. Oder der folgende Fall. Die Jünger haben Jesus gesehen. Jesus war Gott. Also kann ich jetzt auch wieder logisch folgern, die Jünger haben Gott gesehen. Habe ich einfach Jesus durch Gott ersetzt. Aber auch da würden wir sagen, nein, Logik, menschliche Logik, darf man nicht. Genauso auch hier. Der Heilige Geist kam auf Jesus bei seiner Taufe herab. Jesus ist Gott, also das ist die erste Aussage. Zweite Aussage, Jesus ist Gott. Dritte, Heiliger Geist ist Gott. Also kann ich dann auch wieder folgern aus drei Aussagen. Gott kam auf Gott bei seiner Taufe herab. Was auch immer das für einen Sinn machen würde, da würde ich auch sagen, sowas kann man nicht machen. Menschliche Logik, deswegen falsch. Und ein anderes prominentes Beispiel, Maria hat Jesus geboren, Erste Aussage, zweite, Jesus ist Gott, also Maria hat Gott geboren. Genau, das, da würden die Katholiken mitgehen, aber andere halt nicht. Ja, Gottesgebären oder Gottesmutter, wie sie deshalb dort genannt. Aber da ist halt, in der ganzen Fülle sind auf jeden Fall mehrere Aussagen dabei, wo keiner von Trinitariern mitgehen würde. Da würde jeder sagen, nein, kann man nicht machen. Und ich will dann gleich auch wieder gemeinsam schauen, wie das jetzt andersrum aussieht. Aber zuerst mal zusammenfassend, was ist jetzt die Lösung aus der trinitarischen Sicht? Im ersten Moment würde die Lösung so aussehen. Die Probleme kommen daher, dass immer ein Kettenschluss angewandt wird. Ich habe jetzt das, was wir gesehen haben, einfach, dem habe ich einen Namen gegeben. Ja? Wir haben zum Beispiel hier oben zwei Aussagen, Aussage 1, Aussage 2, und die werden zusammen verkettet und daraus kommt eine neue Aussage. Gott ist für uns am Kreuz gestorben. Und dem habe ich einen Namen gegeben. Ich habe jetzt halt von den beiden Aussagen zu der dritten zu kommen, habe ich einfach mal Kettenschluss genannt. Und die sehen das Problem in der menschlichen Logik konkret in diesem Kettenschluss. Zwei gegebene Aussagen werden miteinander verkettet, um eine neue Aussage abzuleiten. Und dann würde von ihrer Seite also kommen, Kettenschluss ist allerdings menschliche Logik und menschliche Logik ist schlecht, also ist der Kettenschluss auch schlecht.
Das ist wieder logisch.
Das ist logisch.
Genau. Genau. Lustigerweise ist in dem Satz hier auch Kettenschluss versteckt halt. Ja, Kettenschluss ist menschliche Logik. Erste Aussage, zweite Aussage, menschliche Logik ist schlecht. Und dann per Kettenschluss gefolgert, also ist der Kettenschluss auch schlecht. Ja, da sieht man auch schon, dass eigentlich jeder die Logik benutzt. Ja, und das werden wir gleich noch vertiefen. Aber die erste Reaktion, die ich erfahren habe, war also, Kettenschluss darf man nicht anwenden, um Gott zu verstehen. Und jetzt habe ich einen kleinen Abschnitt eingebaut, um die Logik, um den Kettenschluss ein bisschen genauer zu verstehen. Ich muss auch dazu sagen, Kettenschluss ist nicht der ganze Teil der Logik. Logik ist noch ein bisschen größer, aber ich finde, das ist der wichtigste Teil. Und ich will es jetzt ein bisschen formalisieren, ein bisschen in ein Schema, in eine Schablone packen. Deswegen wird es ein bisschen technisch, aber es ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist zu verstehen, dass beim Kettenschluss zwei oder mehr gegebene Aussagen verknüpft werden, um eine neue Aussage zu bekommen. Und ich habe jetzt die gegebenen Aussagen vermissen genannt und die werden jetzt in diese Form mit A dann B gebracht. Das ist jetzt eine Prämisse. Und als Beispiel habe ich jetzt eine ganz unschuldige Aussage genommen aus dem Alltag, ohne groß zu theologisieren. Wenn die Sonne scheint, gehen die Kinder raus. Ja? Das heißt, A ist in diesem Beispiel, die Sonne scheint und B, gehen die Kinder raus. Das ist eine Prämisse. Die zweite ist, wenn B, dann C. Wenn die Kinder rausgehen, freuen sie sich. Und die Prämissen haben gemeinsam, dass das B hier ist das, was hier unten in der zweiten Prämisse am Anfang steht. Und wenn man das gegeben hat, dann kann man per Kettenschluss folgern, ganz logisch, aus A folgt B, aus B folgt C, da kann man direkt diesen Sprung von A nach C machen, weil das über B geht. Nämlich dieser Sprung mit A dann C, wenn die Sonne scheint, freuen sich die Kinder. Und das ist deshalb logisch, weil dann die Kinder rausgehen und dann freuen die sich. Das ist dann wegen B ganz logisch. Und ich will noch hinzufügen, Anspruch der Logik, immer wenn die Prämissen richtig sind, dann muss auch die daraus resultierende logische Folge richtig sein. Also die Logik sozusagen garantiert nur dann die Richtigkeit dieser Folgerung, dieser gefolgerten Aussage, wenn die Prämissen stimmen. Und wenn aber die Prämissen hier falsch sind, irgendwelche falschen Aussagen, dann kann auch am Ende was Falsches rauskommen. Da ist aber dann die Logik nicht schuld, weil es an den Prämissen hing, an den grundlegenden Aussagen. Okay, soweit der technische Teil. Das ist jetzt weniger wichtig. Man kann es halt in die Schablone packen, wenn man versucht, dann Sätze in diese Form zu pressen. Man kann dann Sätze verkünstlicht in diese Form pressen, aber das wollen wir jetzt vermeiden und wir wollen einfach mal wieder die natürliche Sprache benutzen. Aber so wird das normalerweise formalisiert in der Mathematik zum Beispiel. Und es ist auch zum Beispiel so in der Physik, wenn Theorien aufgebaut werden, dann gibt es irgendwelche Axiome, grundlegende Aussagen und aus diesen grundlegenden Aussagen wird dann auch mit Logik dann alles weitere gefolgert und mit dem Gefolgerten kann man dann gut Vorhersagen machen in der Wirklichkeit. So funktionieren Theorien. Gut, dann kommen wir wieder mal auf die trinitarische Aussage, Logik nicht auf Gott anwenden, bitte. So, dann schauen wir uns mal die trinitarische Sicht mal genauer an, ob die Logik, wie sie zur Logik stehen, ob sie Logik auch benutzen. Wir schauen mal in Johannes 1 und da lesen wir im 14. Vers, Jesus ist das Wort, und in Vers 1, das Wort ist Gott. Und dann werden die beiden Stellen genommen, um zu sagen, Jesus ist Gott. Also das heißt, wir haben hier die erste Prämisse, Jesus ist das Wort. Zweite Prämisse, das Wort ist Gott. Und dann per Kettenschluss wird Jesus durch Gott ausgetauscht und gefolgert mit das Wort. Mein Wort wird durch Gott ausgetauscht und gefolgert, Jesus ist Gott. Also was sehen wir hier? Das ist ein Kettenschluss 1a von trinitarischer Sicht. Das, was sie vorher kritisiert haben. Anderes Beispiel. Johannes 20, Verse 28 bis 29. Da nennt Thomas Jesus Gott. Habe ich als erste Prämisse genommen. Zweite Prämisse. Das ist jetzt eine implizite Prämisse. Eine Nennung als Gott ist immer wörtlich gemeint. Die ist irgendwie stillschweigend da bei Gesprächen. Und die beiden Aussagen werden genommen, um zu folgern, Jesus ist Gott. Und diese zweite Prämisse ist auch wirklich wichtig, weil wenn die nicht wäre, könnte ich sagen, ja, Thomas nennt Jesus Gott, na und? Er wird halt Gott genannt, aber er ist es nicht. Hat nichts zu bedeuten. Und das heißt, die Trinitarier brauchen wirklich diese zweite Aussage, um mir zu zeigen, dass die Stelle auch ja zeigt, dass Jesus Gott ist. Das ist ganz, ganz wichtig, diese zweite Aussage. Eine Nennung als Gott ist immer wörtlich gemeint. Und erst mit dieser zweiten Prämisse können die folgern, Jesus ist Gott. Und das heißt, auch in ihrer Argumentation benutzen sie da einen Kettenschluss. Menschliche Logik. Und drittes Beispiel, Kettenschluss bezüglich Sündenvergebung. Jetzt habe ich hier drei Prämissen. Nummer 1, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Nummer 2, wenn jemand für unsere Sünden gestorben ist, dann musste er fehlerlos sein, also ohne Sünden. Dritte Prämisse, wenn jemand fehlerlos ist, dann ist das ausschließlich Gott. Und diese drei Aussagen werden jetzt genommen, miteinander verkettet und am Ende kommt heraus, Jesus muss Gott sein. Und auch da benutzen sie Logik, um halt diese Aussage zu bekommen. Und dass wir jetzt da nicht mitstimmen, liegt auch nicht an der Logik selber, sondern mehr an gewissen Prämissen, wie zum Beispiel hier Prämisse Nummer 3. Ja, deswegen, wenn diese Prämisse falsch ist, dann wird die Folgerung auch falsch sein. Aber ich beanstande nicht, dass jetzt hier an sich Logik benutzt wird. Und wichtig ist für mich einfach nur jetzt hier zu beobachten, die Trinitarier benutzen auch Logik. Obwohl sie es davor noch kritisiert haben in meinen Dialogen, in meinem Dialog vorhin. Und das finde ich jetzt sehr erstaunlich, weil wenn man das dann so von ihnen hört und das erfährt, was ich hier aufgezählt habe mit den ganzen Kettenschlüssen in ihrer eigenen Lehre, dann kann man sich Folgendes fragen. Hoch, die Trinitarier benutzen für Argumente auch Logik. Wasser predigen und Wein trinken. Oder eine etwas emotionale Reaktion, wollen die mich für dumm verkaufen? Und ich persönlich stelle mir die Frage, woher nehmen die sich eigentlich das Recht, genau für ihre Argumentation Logik zu benutzen, also menschliche Logik, aber überall sonst die Logik zu verneinen, wenn es ihnen nicht nützt. Woher kommt das? Und ich habe die Folie deshalb eingebaut, weil für mich ist das der Kern, warum irgendwie keine Einigkeit herrscht. Weil ich glaube, da muss man irgendwie ansetzen und mit ihnen sprechen und wie sie damit umgehen. Und da habe ich gerade kein Verständnis. Wieso kann man sich da nicht einigen? Das finde ich sehr erstaunlich. Und wieder die gleiche Frage von vorhin. Was würde nochmal Jesus dazu sagen? Und ich glaube genau dasselbe wie vorher auch. Was siehst du nun später im Auge deines Bruders? Den Balken in deinem Auge aber nimmst du nicht wahr. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge rausziehen und dabei ist in deinem Auge der Balken? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders rauszuziehen. Ja, das beschäftigt mich sehr und ich will noch ergänzend dazu sagen, dass ich selber das Problem nicht in der Logik sehe. Das wird, Logik wird auch irgendwie mit, oft mit Philosophie assoziiert, aber wir können Logik auch in der Bibel finden. Zum Beispiel 1. Korinther 15, 12 und die folgenden Verse, wo es dann heißt, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige unter euch sagen, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer. Leer auch euer Glaube. Da ist Paulus auch konsequent und schlussfolgert nacheinander, wobei er auch gewisse implizite Prämissen benutzt. Aber das will ich jetzt nicht näher ausführen. Aber es ist ein einwandfrei logischer Abschnitt hier in 1. Korinther 15. Und ich will hier auch sagen, dass Logik ja nicht mit Verstand und was Ähnlichem verwechselt werden sollte. Zum Beispiel, als Beispiel will ich mal eine Argumentation eines Atheisten mir anschauen. Der würde dann vielleicht sagen, aus Erfahrung heraus, es gibt heutzutage keine Jungfrauengeburt. Es gibt kein Zeugnis dafür. Und weitere Aussage von ihm, wenn es heutzutage keine Jungfrauengeburt gibt, dann auch damals nicht. Das würde er jetzt annehmen, ja? Und beobachten, die Bibel lesen und dann würde er sehen, die Bibel berichtet von einer Jungfrauengeburt. Und würde er auch jetzt zum Beispiel mit der Logik folgern können, die Bibel ist falsch. Logische Folgerung. Und ich will jetzt an der Stelle sagen, dass jetzt nicht die Logik schuld ist an dieser Aussage, sondern zum Beispiel seine Prämisse Nummer 2 mit der Annahme, wenn es heutzutage keine Jungfrauengeburt gibt, dann auch damals nicht. Woher will er zum Beispiel sowas wissen? Da macht er seine kleine begrenzte Erfahrung zum Maßstab. Und wenn sowas als Prämisse kommt, dann kann man auch erwarten, dass dann eher was Falsches am Ende rauskommt. Da ist die Logik gar nicht schuld und sollte nicht verwechselt werden mit gewissen Aussagen, die aus der Erfahrung oder Weisheit kommen und mit gewissen Annahmen. Das will ich hiermit beispielhaft deutlich machen. Und für mich ist die Logik universell, die wird in der Schrift verwendet, die benutzt jeder, die gehört einfach zur Sprache dazu, ist so eine Art Naturgesetz. Ja, genau, nochmal der Hinweis, Logik ist nicht schuld, wenn Prämissen falsch sind. Okay, jetzt will ich mal Bilanz ziehen. Wir hatten 3 Beispiele gehabt, wo Ungerechtigkeit angetan wird, wo man halt sich für sich gewisse Argumentationssachen beansprucht von trinitarischer Seite, aber dem anderen nicht zugesteht. Und das ist eigentlich ein allgemeines Phänomen. Man muss kein Trinitarier sein, um das zu machen. Das kann überall passieren. Und ich will nochmal fragen, passt das nochmal zu 1. Korinther 6, was wir vorher schon hatten? Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt andere und das unter Brüdern. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und auch diese Aussage Jesu in Matthäus 23, wo er den Pharisäern vorwirft, gebt den Zehnten und von Minze den Kümmel, lasst aber aus Acht, was schwerer liegt im Gesetz, und darunter auch das Recht, die Gerechtigkeit. Und wie passt es auch zusammen zum nächsten Liebe, weil Matthäus 7, 12, also wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Oder in Lukas 6, und wie ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen um. Das heißt für mich, wenn die Trinitarier und auch andere möchten, dass ihre Argumentationsweise, dass Gott über unseren Verstand hinausgeht, wenn die möchten, dass das akzeptiert wird, dann müssten sie auch bereit sein, die gleichen Argumentationsarten bei anderen anzunehmen. Und wenn die auch wollen, dass ihre freiere Erklärung angenommen werden, dann heißt es, für mich aufgrund der Nächstenliebe, dass sie auch bereit sein müssen, solche freieren Argumentationsweisen bei anderen anzunehmen. Und ähnlich, wenn sie auch bereit, wenn sie möchten, dass das Ignorieren der Logik in der Trinität akzeptiert wird von anderen, dann müssen sie auch bereit sein, das Ignorieren von Logik bei anderen zu akzeptieren. Das folgt für mich aus diesem Gebot der Nächstenliebe, den anderen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und ja, die ganzen Erfahrungen haben mir gezeigt, wie christliche Gemeinden wohl wirklich funktionieren. Das ist so ein Eindruck, so eine Vermutung, die ich habe, nämlich, dass viele christliche Diskussionen nicht der Wahrheitsfindung dienen, sondern der Verteidigung des eigenen, und zwar bewusst oder unbewusst. Das heißt, man ist irgendwie aufgewachsen, hat eine eigene Lehre und will die verteidigen. Darum geht es in Wahrheit. Und dann ist man auch voreingenommen mit so einer Haltung. Und eigene Interessen, die man beschützen möchte, können zum Beispiel sein, sein Ansehen als christlicher Lehrer, nachdem man schon irgendwie 20 Jahre gelehrt hat, wäre es was Schmerzhaftes, von irgendeiner wichtigen Lehre wegzukommen. Oder sein Aufgehobensein in einer christlichen Gemeinde, man hat Freunde dort und will nicht irgendwie schief angeschaut werden und irgendwie ein Komischer sein. Oder sein Glauben an christliche Größen, wenn man halt an bestimmten Menschen hängt, dann kann es auch schmerzlich sein, das Gewohnte zu verlassen. Und ich sehe da auch Parallelen zu Politik und Wissenschaft. Ich glaube, dass viele Tricks, die wir gesehen haben, die finden auch da Verwendung, Politik und Wissenschaft, und sind auch ein Grund in der Uneinigkeit dort. Aber das mal so am Rande. Und für mich hat das auch viel mit dem Zeugnis für Ungläubige zu tun. Wir hatten ja vorhin die Aussage, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Wie sieht diese neue Schöpfung aus? Und ich finde, hinsichtlich dessen, viele heutige Gemeinden als, ich sag's mal, als eine Schande, der Name Christi wird verlästert. Wenn die darüber hören würden, das mitbekommen würden, ich glaube nicht, dass die gute Gedanken über Gläubige haben werden. Wenn sie sehen, wie ungerecht umgegangen wird, wie übervorteilt wird, geistige Bevorteilung. Und ich will dazu anmerken, dass es hier nicht um Fehler geht, weil jeder kann Fehler machen, sondern es geht hier um eine Gesinnung. Dass wenn ich auf einige Sachen hingewiesen werde, die falsch sind, dass ich bereit bin, das zu prüfen. Und das ist viel wichtiger. Und ich glaube, dass mit der richtigen Gesinnung sollte man doch darüber sprechen und es besser machen können. Das ist, was ich immer noch glaube und hoffe. Und ich glaube, dass solche Gemeinden, wie das jetzt in den Diskussionen gesehen haben mit der Trinität, solche Gemeinden qualifizieren sich mehr schlecht als recht dafür, die zunehmende Liberalität in der christlichen Welt zu beklagen. Das passt auch nicht zusammen. Nach meinem Empfinden. Jetzt habe ich noch eine ein bisschen ironische Folie, Sektenführung einfach erklärt, weil wenn man gewisse Tricks kennt, die benutzt werden, kann man sich auch vorstellen, wie gewisse Sekten funktionieren, auf ein bisschen oberflächlicher Ebene. Und zwar, ich stelle mir das so vor, in einer Sekte, man einigt sich auf einige Lehren und führt dann gewisse Bibelstellen an. Und dabei ist Eindeutigkeit nicht wichtig. Also kann sein, dass eine Bibelstelle sich unterschiedlich auslegen lässt, aber das ist nicht so wichtig, sondern man nimmt einfach, wenn möglich, die wörtliche Auslegung und verkündet die als Wahrheit, auch wenn es keineswegs so eindeutig ist, wie es sich anhört. Nummer zwei, am besten noch, man hat irgendwelche angesehene Vertreter dieser Lehren und kann auf die hinweisen. Und je älter, desto besser. Nummer zwei. Nummer drei, falls dann andere auf Widersprüche zu anderen Bibelstellen hinweisen, dann am besten ja gar nicht darauf eingehen, sondern sie mit eigenen Bibelstellen zuschütten oder bombardieren, habe ich das genannt. Ja? Ja, nicht darauf eingehen, sondern einfach mal mit Bibelstellen um sich werfen, egal wie passend. Hauptsache, es hat irgendwie mit dem Thema zu tun und je wörtlicher, desto besser. Und Nummer vier, ihnen Zweifel an der Schrift und menschliches Denken vorwerfen. Solchen, die jetzt auf die Widersprüche hinweisen, denen wirft man einfach mal pauschal sowas vor. Und Falls andere diese Heuchelei ansprechen, sie damit konfrontieren, dass die Schrift für einfache Menschen geschrieben ist und nicht für Gelehrte. Und so in der Art lassen sich noch andere Texte ausfindig machen. Und was ich sehr schade finde, dass dadurch Einigkeit unmöglich wird. Noch, weil mit einer solchen Haltung ist noch vor einem Gespräch das Ergebnis klar, da eigene Bibelstellen bevorzugt gewichtet werden. Der andere steht eigentlich auf verlorenen Posten, weil man selber denkt zum Beispiel, ja, als Klientaler zum Beispiel, es ist in Ordnung, wenn ich die Logik ignoriere, ja. Da habe ich sozusagen ein gewisses Vorteil, einen gewissen Vorteil, dass ich dem anderen nicht zugestehe. Und mit einem solchen Vorteil habe ich eigentlich schon gewonnen. Ja, für mich halt habe ich schon gewonnen. Ich weiß vorher schon, vor einem Gespräch, noch bevor die ganze Bibel aufgeschlagen wurde, weiß ich mit einer solchen Haltung, ich bin im Recht, in Anführungsstrichen, im Recht. Und jede Denomination wird natürlich solche Bibelstellen entsprechend gewichten, die ihre eigene Lehre stützen. Natürlich. Und für mich ist das Ergebnis Willkür und Heuchelei. Heuchelei deshalb, weil jeder sagt, unsere Grundlage ist nur das Wort Gottes, nichts anderes, nur die Schrift.
Der erste Satz.
Und wenn schon in den Gemeinden solche Meinigkeit und Willkür herrscht, wie viel mehr dann in der Politik dann oder in Wissenschaften? Weil ich denke, in der Gemeinde Gottes müsste es viel wahrscheinlicher sein, sich einigen zu können. Wenn wir es nicht schaffen, dann habe ich da gar keine Hoffnung mehr. Jetzt kommen wir zu was Positivem, und zwar mögliche Auswege. Und zwar will ich einfach mal drei Möglichkeiten nennen, diese Heuchelei zu vermeiden, diese ungerechte Behandlung zu vermeiden. Und ohne das jetzt groß zu werten, einfach mal aufzuzeigen, wie es besser gemacht werden kann. Und ich fange mit dem ersten Punkt an. Da gibt es eine gewisse Glaubenshaltung, die geht in die Richtung, ja, nicht verurteilen, es gibt viele Wege. Ja, viele Wege zum Heil zum Beispiel. Und man bleibt also bei seiner eigenen subjektiven Meinung und lässt andere Meinungen stehen. Ist also ziemlich liberal und großherzig quasi. Und das ist in dem Punkt deshalb besser, weil man mag zwar diese ganzen Geheimnisse, das geht über unseren Verstand, dieser erste Trick, oder freie Auslegung, Trick Nummer 2, Trick Nummer 3, logische Widersprüche, zwar in seiner eigenen Lehre haben, aber es ist keine Ungerechtigkeit, weil man dennoch dann akzeptiert, dass die gleichen Tricks von anderen verwendet werden, in fremden Lehren. Deswegen ist es dann dennoch einerlei Maß. Diese Sicht mag zwar gewisse andere Nachteile haben, aber in dem Punkt ist die gerechter, als was wir vorher gesehen haben. Und jetzt habe ich einfach mal diese Haltung ein bisschen beschrieben, weil die halt sehr subjektiv ist. In einer solch subjektiven Welt existiert keine objektive Wahrheit. Ich empfinde das, der andere empfindet was anderes. Wir alle haben irgendwo recht. Vielleicht ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. So stelle ich mir das vor, was dann kommen würde. Und keine Möglichkeit zur Einigkeit aufgrund der subjektiven Herangehensweise. Man muss eigentlich jeden dann stehen lassen. Ja, allerdings, man hat viel individuelle Freude und Erbauung im Glauben, da man sozusagen seinen eigenen Gott hat. Man hat seine eigene Vorstellung, das muss sich nicht unbedingt in der Bibel decken und insofern kann man nicht enttäuscht werden. Das ist jetzt nicht unbedingt dieser biblische Glaube, von dem wir sprechen, aber diese Haltung macht zumindest diesen Punkt mit der ungerechten Behandlung halt besser, wie ich schon gesagt habe. Enttäuschungen sind nur schwer möglich, das ist ein gewisser Vorteil, sage ich mal, menschlich gesehen zumindest. Und als Beispiel habe ich christliche Mystiker, die Einheit mit Gott erfahren bzw. finden wollten, radikale Baptisten und Schwärmer. Damals im 16. Jahrhundert gab es ja ganz viele Gruppen, solche, die gesagt haben, auch wir brauchen keine Bibel, kein Altes Testament, kein Neues Testament, und die würde ich auch da mit verordnen. Ja, es gibt noch einen zweiten Ausweg, und zwar andere Faktoren außerhalb der Schrift bemühen. Und das kann zum Beispiel das Zurückgreifen auf die lange Geschichte sein. Die vielen Märtyrer, die großen Erweckungen etc. Und zwar in der eigenen Denomination. Zum Beispiel die orthodoxe Kirche argumentiert damit auch gern, dass sie ja die längste Kirche ist. Die existiert schon seit 2000 Jahren ungefähr. Und das benutzt sie, um halt zu zeigen, dass das muss die richtige Kirche sein. Und das ist jetzt über Vorteilen keine Ungerechtigkeit mehr, weil man es aufgrund der eigenen Überlegenheit des eigenen Glaubens ja darf. Hätten andere Denominationen die gleichen Zeugnisse, dann dürften sie zum Beispiel auch die Logik ignorieren oder alles andere, was wir gesehen haben. Die sagen quasi, wir sind von Gott wegen der ganzen Zeugnisse und was von Gott ist, da ist es in Ordnung. Aber jeder andere da halt nicht. Und ein gewisser Vorteil ist von dieser Sicht, die Ungerechtigkeit passiert natürlich auch nicht dann. Es ist auch einerlei Maß. Und Menschen sind dafür empfänglicher, weil es ist irgendwie, für viele ist es beeindruckend, ja, so eine lange Geschichte und die ganzen Märtyrer, wow, das beeindruckt. Und Nachteil allerdings, jede Denomination hat ihre eigenen Märtyrer, große Lehrer und so weiter. Das macht jetzt die Wahrheitssuche nicht unbedingt leichter. Da können sich viele Gemeinschaften auf sowas berufen. Und Beispiele, vor allem jetzt katholische Kirche, orthodoxe Kirchen, aber nicht alles. Je nach Maß gibt es auch da ganz viele. Genau. Jetzt als letzten Ausweg, der konsequent biblische Weg. Da stelle ich mir so vor, den Spruch allein die Schrift konsequent umzusetzen, indem man seine Position allein aus dem Gesamtkontext der Schrift her begründet. Und sich auch die Frage stellt, wieso ist meine Auslegung eigentlich besser als die der anderen? Und man tut deshalb dem anderen keine Ungerechtigkeit, weil man ein schlagendes Argument hat. Zum Beispiel Beispiele für so ein schlagendes Argument, wenn die fremde Lehre zahlreiche logische Widersprüche hätte, die eigene aber gar keine. Das ist etwas, was dann die eigene Sicht besser machen würde. Oder wenn man halt die überwiegende Mehrheit an Bibelstellen hat, man selber hat vielleicht 20 Bibelstellen, aber eine andere Sicht nur 2 Bibelstellen, die sie für sich verbuchen kann. Sowas ist auch für mich ein Beispiel, was zeigen würde, meine Sicht ist die richtige. Also ein schlagendes Argument. Ja, ein bisschen, um das zu beschreiben, um diesen Weg zu beschreiben, dieser fordert umfassende Schriftkenntnis und Fähigkeit zu abstrahieren. Weg des Gelehrtentums. Es gibt gewisse Themen, die sind recht einfach, recht klar, aber andere Themen wiederum nicht, wie zum Beispiel Präexistenz. Ist keineswegs ein ganz einfaches und klares Thema. Da muss man halt schon tiefer in der Schrift graben und ja, eigentlich die Fähigkeiten eines Gelehrten mitbringen, zu einem großen Teil, wenn man halt tiefer einsteigen möchte. Und ein gewisser Nachteil ist, dass es für einige, für einfache Menschen nicht sehr erbaulich ist. Das habe ich auch als Erfahrung mitbekommen. Und denke, dass es halt statistisch recht zutreffend ist. Und es erfordert im Zweifelsfall viel, viel Zeit. Und Zeit, die hart arbeitende Menschen nicht haben, für sie wäre es schwer umzusetzen. Und eine gewisse Gefahr, die ich sehe, ist die Ausbildung einer Zweiklassenchristenheit. Es gibt dann zum einen mündige Gebildete und unmündige Ungebildete, die sich den Gebildeten anvertrauen. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich stelle es mir im Idealfall so vor, dass man die Argumente von anderen nimmt, hört und für sich nimmt und diese Argumente auch benutzen kann. Aber es gibt auch Fälle, wo dann einer sich auf einen Buddha beruft, aber nicht dessen Argumente nennen kann und einfach nur sagen muss, ja, der und der hat es gesagt und ich vertraue ihm mehr als dir. Und dann haben wir dieses Problem. Dann ist nicht mehr die Schrift allein maßgebend, sondern halt die Gebildeten, die Ahnung haben und das ihre Aussagen.
Das haben wir jetzt ja zuhauf auch. Weil jede Denomination beruft sich ja auf irgendwelche hohen und möglichst alten Gelehrten, um sie zu begründen.
Und ich finde es nicht verkehrt, zu hören, was andere zu sagen haben, aber ich sollte dann auch in der Lage sein, ihre Argumente mir zu eigen zu machen und auch damit umzugehen, statt einfach nur mich an Menschen zu hängen. Ja, Beispiele, wirklich bibeltreue Pfarrgemeinden und Bibelforscher. Und genau. So viel, also das heißt, wir haben jetzt halt 3 verschiedene Wege gesehen, die diesen Punkt der Ungerechtigkeit besser machen, die da eine bessere Herangehensweise haben. Und ich versuche, diesen konsequenten biblischen Weg halt umzusetzen. Und als Schlussteil zum Kern habe ich erstmal so einen Appell, auf diese ganzen Tricks ja bitte zu verzichten. Und ich habe schon gezeigt, wie wenig die zur Gerechtigkeit passen. Und wir sollen einerlei Maß haben. Und das ist unserem Gott sehr wichtig. Und nicht nur auch deswegen, wir sollten auch, glaube ich, aus Mitleid heraus auf solche Tricks vermeiden, weil es heißt in 3. Mose 19, wenn ein Fremder bei dir lebt in eurem Land, sollt ihr nicht bedenken, wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch lebt. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid selbst Fremde gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Das heißt, Gott sagt hier sagt zu den Israeliten, ihr wisst, wie sich das anfühlt, wenn man fremd ist in einem Land. Ihr wisst, wie das sich anfühlt und wie es einmal leidet. Deshalb sollt ihr den Fremden in eurem Land nicht so etwas Ähnliches antun, wie ihr das erfahren habt im Ägyptenland. Und ich denke, so ist es auch für uns gemeint, dass wenn wir selber darunter gelitten haben, wie die Italiener mit uns argumentiert haben, welche Tricks sie verwendet haben, dann sollten wir ja zusehen, dass wir nicht diese ganzen Tricks auf die anderen anwenden und genauso ungerecht werden wie die Italiener. Zum anderen, auch weil es uns als Kinder Gottes so geziemt. Weil Jesus hat auch einen Anspruch an seine Jünger gehabt und auch an uns. Er hat zu ihnen gesagt in Matthäus 5,13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Und da ist es auch wichtig, halt dem Jesus auch in dem Punkt halt alle Ehre zu machen und auch entsprechend zu wandeln. Und wie ich schon gesagt habe, es geht nicht unbedingt darum, gar keine Fehler zu machen, aber es geht einfach um die Gesinnung, das Richtige zu tun vor Gott. Und in Diskussionen würde ich empfehlen, erstmal dieses falsche Maß beiseite zu schaffen. Denn wenn man das falsche Maß beim anderen toleriert, hat man schon verloren. Der andere weiß schon, dass er selber recht hat, nur bevor die ganze Diskussion angefangen hat, man die ganze Bibel aufgeschlagen hat. Und deswegen würde ich auch besonders im Gespräch mit den Italienern empfehlen, erstmal darüber zu sprechen, über deren Tricks, die sie verwenden. Und wenn man die ausgeräumt hat, dann kann man wirklich auf gleicher Ebene miteinander sprechen und hoffentlich sich einigen. Und ich würde auch empfehlen, den anderen in seiner Haltung zu spiegeln, ähnlich wie ich es in den Beispielen, in den drei Tricks gemacht habe. Und zwar in der Hoffnung, dass er sein eigenes Handeln erkennt und begreift. Und dazu gibt es auch ein Bibelwort in Sprüche 26,5. Antworte dem Buben nach seiner Torheit, damit er sich nicht selbst für weise hält. Und das ist sozusagen die Hoffnung. Nicht irgendwie, weil ich irgendwie was Böses wünsche, das gar nicht, sondern einfach, weil ich möchte, dass er versteht, was so ungerecht daran ist, was er macht. Und ich habe hinbekommen, dass einiges beklagen, dass es so wenige nicht-trinitarische Gemeinden gibt und dass wir in einer Welt voll von trinitarischen Gemeinden und Christen leben. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so negativ, weil, wie schon gesagt, überwiegende Mehrheit einer Gemeinde ist trinitarisch und die Unstimmigkeit in der Lehre ist ziemlich deutlich. Atheisten und Muslime sprechen da sogar gerne an. Und ich finde interessant die Frage, wie gehen solche ernsten, wirklich ernsten Gemeinden damit um, wenn man sie auf diese Ungerechtigkeit und Heuchelei anspricht. Wie reagieren die dann? Und ich denke, es besteht eine gewisse Möglichkeit, bewundernswerte Christen dort kennenzulernen, die es wirklich ernst meinen mit ihrem Glauben. Und ich glaube, wenn jetzt alle Gemeinden nicht trinitarisch wären, aber alles nur Mitläufer, die sich an Menschen hängen würden, ich glaube, das ist auch nicht das, was wir uns wünschen. Deswegen denke ich, dass gerade unsere heutige Zeit bestens geeignet ist, um eben solche wertvolle Menschen kennenzulernen, solche bewundernswerte Christen, die es wirklich ernst meinen mit ihrem Glauben. Und das Thema eignet sich halt besonders, das Thema Trinität eignet sich in meinen Augen besonders, weil die Ungerechtigkeit hier ziemlich deutlich ist. Ja, und das Prinzip ist deutlich allgemeiner und nicht auch nur auf Trinität beschränkt, habe ich schon gesagt. Und wir sollten uns, glaube ich, jeder von uns sollte sich die Frage stellen, vielleicht machst du das Gleiche, nur in einer anderen Lehrfrage und in einer etwas schwächeren Form. Ja, vielleicht sogar in der Frage der Präexistenz. Und dazu ist dieser geschwisterliche Austausch sehr wertvoll, weil wir alle etwas übersehen können, aber solange wir die Bereitschaft haben, miteinander zu sprechen und uns korrigieren zu lassen, sehe ich da kein Problem. Das ist für mich das Wichtigste, diese Bereitschaft und diese Gesinnung. Genau, die Gesinnung ist das wirklich Entscheidende, und die Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen, falls man sich irrt. So, das wäre jetzt sozusagen der Kern, was mir sehr wichtig ist im christlichen Leben. Und das ist für mich hochgradig praktisch. Die Tricks sind eher intellektuell und geistig, aber es hat für mich sehr viel mit dem praktischen Umgang miteinander zu tun. Und ich habe mir noch was überlegt, um den brüderlichen Austausch zu vereinfachen. Und dazu will ich erstmal einführend, das ist jetzt ein kleiner Schnitt, was wir jetzt haben. Das Wichtigste ist mir gesagt, jetzt will ich einfach mal dazu beitragen, dass auch die Gespräche in guten Bahnen laufen. Und zuerst mal ein negatives Beispiel, wieder ein Dialog. Ich habe jetzt mal eine Person angenannt. Ich habe die und die Lehrmeinung, weil es die Bibelstelle 1 gibt. Das heißt, der schmeißt gerade mit einer Bibelstelle um sich, um seine Lehrmeinung zu bekräftigen. Und dann gibt es eine zweite Person, die habe ich jetzt in dem Beispiel Ben genannt. Der sagt, ich habe dazu eine andere Lehrmeinung, weil die Bibel uns in der Bibelstelle 1 was anderes lehrt. Und dann kommt Arndt an die Reihe und sagt, das kann nicht sein, weil es in der Bibelstelle A2 was ganz anderes heißt. Und ich kann hier sogar die Bibelstellen A3 und A4 nennen. Und Ben daraufhin, deine menschliche Meinung widerspricht ganz der Schrift, wie man in den Bibelstellen B2 und B3 sieht. Du nimmst Gottes Wort nicht ernst. Also mir geht es jetzt nicht darum, um was für eine fundierte Lehrmeinung sie sich unterhalten und mit welchen Bibelstellen sie gerade hier um sich werfen, sondern wenn euch das aufgefallen ist, keiner ist auf die Bibelstelle des anderen eingegangen. Wenn er an der Reihe war, hat einfach eine neue Bibelstelle gebracht. Und das ist für mich ziemlich unbefriedigend. Und das habe ich auch schon mal erlebt. Und ich finde das unschön und will einfach gerne wissen, wie geht die eine Seite mit Bibelstellen der anderen um. Und um das zu erreichen, habe ich auch einen Vorschlag. Mehr aufeinander eingehen durch eine Tabelle. Wir haben hier 4 Spalten. Meinung A, Meinung B ganz außen und innen Bewertungsspalten. Und zum Beispiel der Arndt gibt seine Stelle A2, der bringt seine Stelle A2 und in der letzten Spalte kann dann die Meinung B ihren Kommentar dazu sagen. Zum Beispiel diese Tabelle kann dann von dem Arndt von der einen Seite dann gefüllt werden, der nennt seine Stelle A2 und notiert sich, wie steht der andere dazu in einem Kommentar. Und gleichzeitig kann er dann bewerten, was findet er überzeugender. Zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Symbol gewählt für sehr starke Argumentation, dieses Symbol für sehr schwache Argumentation. Und dann kann man selber halt hier notieren, wie man die entsprechenden Auslegungen bewertet, wie man die selber empfindet. Und das kann dann so weitergehen, dass, ja, eigentlich soll es eine andere Stelle bedeuten. Also Stelle A1, Stelle A2, genau, dann kann die auch irgendwie sehr gut empfunden sein. Und der Kommentar des anderen ist jetzt aber diesmal nicht sehr schwach, sondern irgendwie mittelmäßig, ja. Und dann ist jetzt der andere an der Reihe, bringt seine eigene Bibelstelle. Und man selber kann die vielleicht nicht wirklich fassen, man begreift seine Argumentation nicht, wie er die Stelle auslegt, ja. Und schreibt deswegen ein Fragezeichen, ein Doppelfragezeichen dahin, aber man selber hat auch eine Auslegung der Bibelstelle und findet die gut. Dann notiert man sich ein einfaches Häkchen. Und natürlich könnt ihr dann auch ganz andere Symbole verwenden. Das ist einfach mal ein Vorschlag. Das kann frei erweitert werden und das müssen auch nicht die Bibelstellen sein, die hier benutzt werden. Man kann die auch kopieren und mehrere Bibelstellen zusammenfassen. Dann, ja, ich meine jetzt wieder eine weitere Bibelstelle, B2. Dann kann es vielleicht geben, dass es eine Bibelstelle gibt. Da gibt es zwar 2 Auslegungen, aber beide sind irgendwie nicht ideal, beide irgendwie schlecht. Und Stelle A3, da gibt es vielleicht auch mal zu einer Bibelstelle zwei genau, etwa genauso gute Auslegungen kann es auch geben, da kann man das auch entsprechend notieren. Und immer nicht vergessen, halt auch den anderen zu fragen, was denkt er darüber, was denkt er über die Bibelstelle, dass man halt wirklich beide Seiten hat zu einer derselben Bibelstelle. Und wenn man dann in dem Beispiel die Summe bilden würde, dann würde man sehen, dass Meinung A überzeugender ist, weil hier in der ersten Stelle hat sie dann gewonnen, in der zweiten, in der dritten, aber in der vierten und fünften ist es etwa ist es gleich halt. Beide, in der vierten beide nicht überzeugend, in der fünften beide gut überzeugend. Dann könnte man hier Stellen streichen und würde in der Summe sehen, Meinung A ist überzeugender. Und ich will mal das anhand anderer Beispiele mal verdeutlichen. Eine solche Tabelle wieder mit anderen Bibelstellen, Stelle 1, Stelle 2, und die hat wieder Meinung A viel überzeugender als Meinung B. Und jetzt aber wieder halt Bibelstellen, die gleich sind. Sowohl von der Meinung B als auch von der Meinung A. Und ich wollte an der Stelle auch noch ein Beispiel für gleichwertige Bibelauslegung geben. Ich würde zum Beispiel für so eine Stelle A3 oder ja, zum Beispiel für eine Stelle A3 sehen, Johannes 20, 28, 29, wo Thomas Jesus als Gott bezeichnet. Da kann man die Stelle für sich sowohl wörtlich verstehen und sagen, ja, Thomas hat das wirklich wörtlich gemeint. Oder man kann sagen, Gott ist hier nicht wörtlich gemeint, sondern Feier, Stellvertreterschaft. Das wäre auch eine plausible Auslegung. Die kann man halt genauso werten, dass das jeweils gute Auslegungen sind. Und ich will hier anmerken, es ist wichtig, dass man wirklich die Bibelstellen für sich untersucht. Und zwar, es wäre zum Beispiel schlecht, wenn jetzt die Meinung A, wenn einer mit seiner Meinung kommen würde und eine Bibelstelle nennt und der andere sagt, ja, das kann ja nicht stimmen, weil es gibt zwei Bibelstellen, die was anderes sagen. Und jedes Mal, wenn jemand mit seiner Meinung A eine Bibelstelle nennen würde und der andere würde sagen, nee, das kann ja nicht sein, weil es gibt mehr Bibelstellen, die was anderes sagen. Wenn das passieren würde, wie jetzt in diesem Fall, der die Meinung B repräsentiert, würde sagen, ich habe hier meine zwei Bibelstellen und es kann nicht sein, dass Stelle 1 stimmt, so wie der eine das auslegt, weil ich habe meine zwei, dann würde er alle vier hier verneinen. Und das wäre aber deshalb ungerecht, weil wenn man sich das anschaut, in diesen vier hätte Meinung A die plausible Sicht und Meinung B eine schlechtere Auslegung. Und aber nur in zwei wäre es andersrum, dass Meinung B eine plausible Auslegung hätte, aber Meinung A eine schlechte Auslegung. Und das heißt, Meinung A hat doppelt so viele gute Stellen wie Meinung B. Das wäre ziemlich ungerecht, wenn man jetzt die Stellen nicht einzeln für sich betrachten könnte. Deswegen finde ich wichtig, dass wirklich, wenn man die Stellen durchgeht, erstmal für sich allein betrachten, ohne Bus zu springen und dann ganz am Ende erst die Summe zu ziehen. Und in jedem Fall kann Meinung A mehr Bibelstellen für sich beanspruchen und damit halt mehr Bibelstellen besser erklären. Und das wäre für mich so ein schlagendes Argument, weshalb Meinung A sagen könnte, ja, das ist die wahrscheinlichste, die beste, das ist die beste Auslegung, das beste Verständnis von der Schrift. Und Vorteile dieser Methode, unterschiedliche Bewertungen einer Bibelstelle wären transparent, sodass leichter produktive Gespräche entstehen. Man kann halt so verstehen, wie jemand eine Bibelstelle auffasst und man kann daran anknüpfen. Zum Beispiel, wir haben ja das Thema Präexistenz gehabt heute Vormittag. Da könnte eigentlich jeder von uns eine solche Tabelle anlegen mit Bibelstellen pro reale Präexistenz und Bibelstellen kontra reale Präexistenz und unsere eigene Meinung halt, wie wir die bewerten, hinschreiben und das würde halt einen Austausch vereinfachen und wir könnten leichter ins Gespräch kommen, weil halt die ganzen Bewertungen transparent sind. Zum Beispiel, man könnte halt sich die Frage stellen, ich finde die Bibelstelle sehr klar, wie denkst du da anders bei einer konkreten Bibelstelle? Ja, wieso hast du da eine andere Auffassung? Es wird deutlich, wenn eine Seite keine Erklärung hat und das offenbart einen möglichen Bankrotttrick. Durch diese Übersicht kann man dann sehen, aha, die und die Bibelstelle und die andere Seite hat gar keine Erklärung dazu, dann ja, fragen wir sie mal. Und kann sein, dass dann am Ende rauskommt, ja, die Bibelstelle ist so hoch für den Verstand. Dann könnte es sein, dass die eine Seite wirklich diesen Bankruptschick benutzt, den ich genannt hatte vorhin. Ein anderer Vorteil dieser Tabelle ist, es ist leichter, die Summe zu bilden, wenn man erst mal alle wesentlichen Bibelstellen betrachtet hat. Und das ist so ein Protokoll für die Beschäftigung mit einem Thema und ja, wertvoll für nochmalige Untersuchungen, weil es kann sein, dass man sich mal mit einem Thema beschäftigt hat und sich eine Meinung gebildet hat und später nicht mehr weiß, wieso war das nochmal, dass ich da meine Meinung geändert habe. Wenn man so eine Tabelle hat, dann kann man das nochmal zurückverfolgen und sich besser in seine damalige Sicht hineinversetzen. Das wird nochmal dann befestigt und man macht sich die Meinung nochmal bewusst, wenn man irgendwann mal gewonnen hat. Genau. Das ist auch schon das Ende. Danke für die Aufmerksamkeit.